Herzlich willkommen zu Theologie vom Fass. Findet heute zum ersten Mal hier in Fulda statt. Wir freuen uns, dass wir in Hohmanns Brauhaus gastieren dürfen. Vorher vielleicht noch kurz zum Ablauf. Der Abend läuft folgendermaßen ab. Erst haben wir zwei Halbe und dann einen Stammperl, nennt man das. Also die erste Halbe ist ein Vortrag vom Pater Wolf. Pater Martin Wolf ist der Superior, also der Chef des Hünfelder Bonifatius-Klosters. Nebenbei ist er auch noch Vizeoffizial, das ist der stellvertretende Richter der Diözese Fulda. Genau, alles Weitere kann er dann noch sagen. Essen und Trinkenbestellung geht so währenddessen, ne? Am besten ein bisschen darauf achten, dass man jetzt vielleicht den Vortrag nicht stört, nicht laut rufen, einfach mal die Hand hoch oder so. Genau, nicht so laut schmatzen, ganz wichtig. Richtig. Handys könnt ihr ruhig anlassen, hier unten ist eh kein Empfang. Sollte jemand doch Empfang haben und das Ding klingelt, erklärt er sich, glaube ich, damit bereit, da sind wir uns alle einig, eine Saalrunde zu spendieren. genau. Also nach der ersten halben, dem Vortrag, ist eine kurze Pause. Da wird dann der Pfarrer von Flieden, Thomas Malea, mal ein kleines Liedchen anstimmen. Können wir mal das Bonifatiuslied singen oder so? genau. Dann ist die zweite halbe. Ihr könnt natürlich ein paar mehr Halbe zwischendrin auch trinken, das ist überhaupt gar kein Problem. Die zweite Halbe ist dann praktisch eine Fragerunde, kann jeder mal die Hand heben, eine Frage stellen zu dem, was gesagt worden ist. Und zum Schluss kommt dann ein kleiner Stampel, der Philipp gibt dann nochmal so einen Impuls mit auf den Weg. Und dann würde ich jetzt an den Pater Wolf übergeben.
Ja, hallo, guten Abend, grüß Gott, beieinander. Ja, es geht nicht um mich, deswegen ist es egal, wer das ist. Ich will euch ja was mitgeben. Vielleicht macht ihr es mal so, dass ihr euch so setzt, dass ihr auch was sehen könnt. Also nicht mich, es geht aber gleich um jemand anders, der sehen kann. Entspannt euch mal ein bisschen. Hi Jonas. Lufthansa ist auch da, dann kann nichts schief gehen. Zum Einstieg einen kleinen Witz. Ein Kaplan hält eine Aushilfe und er hält den Aushilfsgottesdienst der Nachbargemeinde. Er geht ans Mikrofon, klopft mit dem Finger dran und sagt, ich glaube, mit dem Mikrofon stimmt was nicht. Und die Gemeinde antwortet, und mit einem Geiste. Vielleicht ist es so, dass uns manchmal, also uns Priestern, manchmal alles so selbstverständlich ist, und uns Christen auch, dass wir meinen, wir wissen schon alles. Aber das stimmt nicht. Es gibt immer Neues zu entdecken, immer Spannendes. Und Christentum hat immer auch etwas mit dem Leben zu tun. Und wenn das Leben nicht lebt, dann wird alles trocken. Woher hast du denn das Eis? Fragte die Mutter argwöhnisch den kleinen Jungen. Das hast du doch mir für die Kirche mitgegeben, antwortete Franz, der Sohn, treuherzig. Aber dort war der Eintritt frei. Heute Abend ist der Eintritt auch frei. Nehmt was mit. Es soll heute Abend um ein Thema gehen, die Last und die Lust mit den Leidenschaften. Also etwas, was uns alle betrifft, ob man Rock anhat oder eine Hose. Dazu brauche ich mal einen Freiwilligen, den habe ich mir schon gesucht, das ist der Felix. Felix heißt ja der Glückliche. Er weiß nicht, was auf ihn zukommt, aber er ist schon mal so gebaut, dass er das vielleicht auch aushält. Darf ich dir mal das Mikrofon geben? Ich brauche immer einen Blick auf die Uhr, sonst wird es zu lang. Okay. Also, wenn wir auf den Menschen schauen, dann haben Christen und Juden so einen gewissen Blick auf den Menschen. Der Mensch ist eben nicht nur das, was man so sieht, ne? Materie, Körper, Fleisch, sondern der Mensch ist immer noch mehr. Wir Christen nennen das zum Beispiel Seele oder Geist, und das gehört zu Menschen auch. Ganz am Anfang in der Genesis, also im ersten Buch der Bibel, gibt es einen ganz interessanten Text. Da heißt es nämlich, Gott erschafft den Menschen als Mann und Frau, als ein Abbild Gottes schafft er ihn. Naja, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich stelle mir nicht Gott so vor, dass er so eine Nase hat oder solche Ohren oder zwei Füße, sondern das muss irgendwas anderes sein. Was ist denn die Abbildlichkeit Gottes? Was soll das denn sein? Der Körper ist es wahrscheinlich nicht. Also muss es etwas Tieferes sein, etwas Unsichtbares. Wir nennen das vielleicht Geist. Wichtig ist, dass wir anhand dieser ersten Geschichte verstehen, dass der Mensch jemand ist, der aus verschiedenen Teilen sozusagen zusammengesetzt ist und doch eine Einheit. Und wenn wir das verstehen, dann verstehen wir auch langsam, wer der Mensch ist, und vor allem dann verstehen wir auch langsam, wer ich selbst bin. Und dann kann manches auch in die richtige Ordnung kommen. Wenn wir also den Mensch jetzt uns mal angucken, da haben wir hier ein Prachtexemplar von Mensch, der Felix, noch lacht er, das wird sich vielleicht ändern. Der Mensch besteht zunächst einmal neben seinem Leib aus etwas, was ganz wichtig ist. Und wir fangen mal von oben an, denn hier oben, ne, da oben, da hockt nicht nur das Hirn, sondern da ist der Ort auch ein Ort für den Verstand und den Geist. Das ist schön an der deutschen Sprache. Wir haben sehr viele Bilder und sehr viele Bilder, die auch etwas mit unserem Leib zu tun haben. Die deutsche Sprache ist ja voll mit solchen Bildern. Im Laufe des Vortrags werde ich da auch einige dieser Metaphern mal bringen. Den Verstand verorten wir westliche Menschen, aus dem christlichen Kulturraum kommend, oben im Kopf, dort wo das Hirn ist. Also Verstand. Und der Verstand, das sind Powerstrips, das geht. Der Verstand, genau. Der Verstand, der ist ganz oben angesiedelt. Der sitzt beim Menschen immer oben. Der Verstand, der muss den Überblick bewahren. Was ist der Verstand? Dort oben im Kopf, da wird sozusagen das angesiedelt, was wir als Menschen so in unserem Leben brauchen. Wir erkennen, wir beurteilen Dinge und dann treffen wir Entscheidungen. Alles, was in unserem Leben gut oder auch schlecht ist, beginnt hier oben. Das ist so. Wir sündigen nicht mit unseren Händen oder mit unserer Zunge, mit unseren, was weiß ich, Füßen, sondern wir sündigen zuerst immer da oben. Bevor ich dem anderen eine reinhaue, habe ich den da oben schon ein paar Mal gewürgt. Ja? Bevor ich zu einer hübschen Frau sage, du quälst mir, habe ich hier da oben schon ein paar Heiratsanträge gemacht. Da oben beginnt nicht, ja, oder was anderes, ja, das bleibt eure Fantasie überlassen. Also da oben beginnt alles. Und der Verstand, wie gesagt, ist ein Teil des Menschen, der sieht, analysiert, beurteilt und Entscheidungen trifft. Und das ist wichtig, denn ohne Verstand versteht man den anderen Menschen auch nicht. Ohne Verstand gibt es auch kein Verstehen, weil da viel durcheinander kommt. Der Verstand regelt, beurteilt. Aber was nützt denn der Verstand, wenn das, was ich mir da oben so alles so ausdenke und entscheide, wenn das nicht in die Tat umgesetzt wird? Es gibt ja Menschen, die haben tolle Pläne. Ja, die bauen große Häuser, die wollen die ganze Welt missionieren oder was weiß ich, eine Partei gründen oder keine Ahnung. Aber das bleibt nur eine Idee, bleibt nur da oben drin. Was ist also der Verstand, wenn dieser Verstand nicht umgesetzt wird? Und diese Umsetzung, die heißt Wille. Der Wille, den siedeln wir so an unseren Armen mal an. Also die Handlungen, der Wille, der geht dann so da unten runter. Also der Verstand beurteilt und der Wille, der setzt das sozusagen um. Ich will etwas oder ich will etwas nicht. Und wenn Eltern ihre Kinder gut erziehen wollen, dann müssen sie zu willensstarken Menschen heranziehen. Das ist dann ein bisschen schwierig bei der Erziehung, weil die dann halt auch ihren eigenen Willen haben. Ne? Kommt dann schon mal zu Spannungen. Aber es ist wichtig und immer besser, als willenlos zu sein. Der Wille ist etwas, was in unserer Zeit wichtig ist, aber ein bisschen vergessen wird. Denn heute wissen kaum noch Menschen, wie man den Willen trainiert. Wer von euch hat einen Vertrag mit dem Fitnessstudio? Also hier. Ihr beide? Wow. Viele Männer und Frauen gehen in die Muckibude, um ihre Muskeln zu trainieren. Ich weiß nicht, ob das schön ist. Ich war mal 2 Wochen in der Muggibude. Ich habe da mal so ein, so einen Gutschein bekommen. Ich bin dann so also getarnt in diese Muggibude in Hünfeld. Und der Trainer, der mir da also meinen Personal Plan da aufgestellt hat, der fragte dann, was ich denn von Beruf bin. Ich sagte dann katholischer Priester. Das war für ihn eine Überraschung, zumindest mal für eine Sekunde. Danach war er freundlich. Also wir tun viel, um unseren Leib zu stählen, aber wir tun wenig, um unseren Willen zu trainieren. Wie trainiert man den Willen? Indem man Dinge nicht tut. Christen kennen zum Beispiel die Fastenzeit. Ne? Die verzichten, wie man so schön sagt, hier im Landkreis Fulda auf Schnupp, ne? Also auf Süßigkeiten. Aber es ist ja Quatsch, auf Süßigkeiten zu verzichten. Es geht ja gar nicht um die Tüte Chips oder die Gummibärchen, sondern es geht darum, auf etwas zu verzichten. Denn wenn ich verzichte, dann wird mein Wille stark. Wenn die Raucher mal 4 Wochen nicht rauchen, danach fällt vieles leichter, im Willen durchzusetzen. Wenn ich meinen Gelüsten und so immer nachgehe, dann wird mein Wille schwach. Also in der kirchlichen Tradition hat man das früher Askese genannt, also Verzichtsübungen, Bußübungen, Fasten ist das zum Beispiel. Früh aufstehen, so eine Tagesordnung zu haben, ne? Morgens aufstehen und ran, ne? Ans Lernen oder ans Schaffen und sich so Zeiten einzuteilen, dann wird der Mensch im Willen stark. Und deswegen ist es zum Beispiel wichtig, wenn man Kinder bei der Kindererziehung Grenzen setzt. Wenn man denen sagt, um 8 Uhr bist du daheim. Ja, dann ist das so ein Hin und Her, das ist wie ein Tauziehen. Und dieses Tauziehen, das macht stark. Das macht den Willen stark. Grenzen machen uns immer stark, weil wir als Menschen eine Freiheit in uns haben und wir wollen gegen diese Grenzen an. Das ist ganz natürlich. Also der Wille ist wichtig, dass der gestählt wird. Etwas tiefer, hier angesiedelt, da haben wir das Herz. Und hier meine ich jetzt nicht das anatomische Herz, sondern das metaphorische Herz, das Bild für das, was so das Zentrum unseres Lebens ist. Das Herz hat nichts mit Gefühl zu tun. Es wird oft verwechselt, gerade von jungen Leuten. Junge Leute haben manchmal so die Idee, zum Beispiel Liebe, ne, so ein Gefühl. Ne, das stimmt nicht. Im Herzen, da ist der Ort unserer Sehnsucht. Und das ist viel tiefer als ein Gefühl. Das ist der Ort, wo das Heilige in mir einen Platz hat. Das, was mir wichtig und heilig ist. Wofür ich bereit bin, viel oder vielleicht sogar alles zu geben. Der Ort der Sehnsucht, das ist der Ort, an dem gläubige Menschen etwas von dieser Gegenwart Gottes spüren können. Und es ist der Ort, wo Menschen, wenn sie sich lieben, etwas erfahren, dass man das Herz des anderen berühren kann. Nicht umsonst heißt das als Bild I love, was weiß ich, Fulda zum Beispiel, da hat man ein Herz. Und da geht es nicht um ein billiges Gefühl, sondern da geht es darum, wirklich so in der Tiefe berührt zu werden. Und das ist das Zentrum, das ist in der Mitte unseres ganzen Leibes und unserer Existenz, ist das Herz und damit auch der Ort unserer Sehnsucht. Und Freunde, wenn diese Sehnsucht nicht erfüllt wird oder wenn dieses Herz verletzt wird, und das ist vor allem immer dann der Fall, wenn Menschen wirklich so etwas von ihrem Herzen gegeben wird, das wird zurückgewiesen oder das wird zerstört oder lächerlich gemacht. Immer dann tut es besonders tief weh. Herzschmerz Das sind so Dinge, die uns wirklich verletzen können. Und diese Wunden, die da drin sind im Herzen dann, das sind Wunden, die uns begleiten, die wir vielleicht verdrängen, aber die immer wieder hochkommen. Warum? Weil die ganz tief in uns drin sind. Jungen Menschen sage ich dann immer, wenn du fragst, was soll ich mit meinem Leben machen? Wohin geht's? Warum bin ich hier auf der Erde? Sage ich immer, folge deinem Herz. Nicht deinen Gefühlen, sondern deinem Herz. Wenn du merkst, dieses Studium oder dieser Beruf, der ist nur was Äußerliches, das berührt mich nicht innerlich. Lass es sein und geh auf die Suche. Wenn du den Partner, die Partnerin für dein Leben finden willst und da drin passt irgendwas nicht, lass es sein, bevor du Ja sagst. Nur wenn das Herz wirklich mit dabei ist, dann gelingt Leben. Du hast das Herz und etwas tiefer bei uns in unserer Kulturgegend am Bauch verortet sind Gefühle. Das kennt ihr auch. Das Herz kann schon mal in die Hose rutschen. Nein, wir sind ja beim Bauch. Also zum Beispiel Schmetterling im Bauch. Ja, das kennt ihr. Wenn man sich verliebt, das sind Gefühle. Oh. Oder auch negative Gefühle. Also wenn mir etwas schwer im Magen liegt zum Beispiel, kennt ihr auch, ja, dann das merkt man manchmal sogar richtig körperlich. Da merken wir, dass der Mensch so eine Einheit ist zwischen dieser Seele und diesem Körper. Das kann man nicht voneinander trennen. Das hat Auswirkungen. Wenn es dem Herz schlecht geht, also meinem Inneren, dann geht es auch meinem Leib schlecht. Und wenn mein Leib leidet, dann leidet auch meine Seele. Hier haben wir unsere Gefühle im Bauch. Gefühle, jetzt sage ich was bisschen Unbequemes, Gefühle können einen Menschen, Entschuldigung das Wort, verarschen. Warum? Ich kann heute einen Menschen lieben und morgen kann ich den hassen. Und Gefühl ist mehr sowas wie ein Radar. Ne, wenn ich in den Raum komme und merke, da spüre ich da manchmal was. Ich bin gewollt oder vielleicht, die gucken ein bisschen skeptisch oder so. Das ist wie ein Radar. Und ein Gefühl, Freunde, ist weder gut noch schlecht. Es gibt keine guten und schlechten Gefühle. Selbst Aggression oder Zorn oder auch Angst als Gefühl hat einen Sinn. Ob ein Gefühl dann schlecht oder gut wird, in der Konsequenz, liegt daran, wie ich mit diesen Gefühlen umgehe. Und dafür brauche ich meinen Verstand. Wenn ich in einer festen Beziehung lebe und plötzlich kommt ein anderer Mensch vorbei, der in mir Gefühle auslöst, ja, da kann ich natürlich drauf los, ne? Ja, jetzt bist du dran. Aber wenn ich meinen Verstand einsetze, werde ich merken, den Menschen, den ich liebe, also wo das Herz dran hängt, dem habe ich mal ein Ja gegeben. Und deswegen ist es wichtig, dass man Gefühlen nicht uneingeschränkt traut. Ein Gefühl hat kein Hirn. Ein Gefühl hat keine Augen. Gefühle sind also Dinge, die kommen. Und manchmal kann man gegen Gefühle auch gar nichts machen. Ihr braucht kein schlechtes Gewissen zu haben, wenn einfach mal ein Gefühl kommt, das unangenehm ist. Also Antipathie, ne? Das für einer, ne? So, es gibt Leute, die passen einfach nicht. Das ist nicht schlimm. Das ist nicht gleich eine Sünde oder sowas, sondern das zeigt einfach, dass da was nicht stimmt. Und das ist ein Radar, der uns auch viel helfen kann. Aber ob ich dem, der mir unsympathisch ist, so verbal eine Watschen gebe oder ob ich respektvoll bin und vielleicht ihn freundlich grüße, das kann ich selbst entscheiden. Das heißt, du bist deinen Gefühlen nicht ausgeliefert. Nur das ist wichtig zu wissen. Wir sind unseren Gefühlen nicht ausgeliefert, obwohl die manchmal ganz schön stark werden können. Aber, das ist der letzte Punkt dann, es gibt noch mehr als Gefühle und das ist etwas tiefer angeordnet, das sind die Leidenschaften. So, Leidenschaften. Ja, also was sind Leidenschaften? Leidenschaften, das sind Antriebe im Menschen, die menschliches Leben überhaupt ermöglichen. Wir können auch sagen Triebe. Kräfte, die auch an sich weder gut noch schlecht sind, aber notwendig. Alles ist von Gott geschaffen. Auch die Leidenschaften. Deutschen Wort, da steckt ja drin, dass die Leidenschaften Leiden schaffen, ne, wenn man die nicht im Griff hat. Es gibt, wenn man so systematisieren will, vielleicht so drei Grundleidenschaften in jedem Menschen. Es gibt einmal die Sexualität. Wenn man so in die Pubertät kommt, kriegt man da so die ersten Lawinen von dieser Leidenschaft mit, wo man sagt, hups, was ist denn hier gerade los? Muss man langsam lernen, damit umzugehen. Hat was mit Beziehungsfähigkeit dann auch zu tun. Die zweite ist, so Macht haben zu wollen, etwas zu verändern. Also ein guter Politiker und ein Manager oder sowas, die haben oft solche Leidenschaften. Ja, ich will was bewirken, ich will was verändern, ich will was gelten auch. Und die dritte Leidenschaft, dieser dritte Grundtrieb, könnte man vielleicht bezeichnen mit haben wollen. Also ich will sammeln, ich will Dinge haben. Nicht umsonst gibt es ganz viele Sammlungen. Bierdeckel, Briefmarken, Nichtfrauen. Was gibt es noch für Sammlungen? Es gibt ja irre Sammlungen, ja, also alles Mögliche. Und das kann einen Menschen also unglaublich durchwirbeln, wenn er diesen Leidenschaften erliegt und sammeln, sammeln, sammelt. Also das Krankhafte. Die krankhafte Variante davon ist dann Messitum, ne? Dann hat man alles gesammelt und weiß nicht mehr, wo was ist. Ja? Kennt ihr auch. Gut, also so sieht der Mensch aus. Und es ist wichtig, liebe Freunde, dass wir mal genau hinschauen, wo was ist. Verstand oben, Leidenschaften unten. Sokrates, der hat mal ein Bild gebracht für den Menschen und er hat gesagt, der Mensch ist wie so eine Kutsche mit Pferden und so einem Kutscher. Der Kutscher oben, das ist der, der lenkt und sieht und schaut, das ist der Verstand. Die Zügel, das ist der Wille, der manchmal sagt, wow, und jetzt geht's los und manchmal auch bremst oder lenkt nach rechts und nach links. Die Kutsche ist der Leib und die Pferde, also die PS unter der Haube, das sind die Leidenschaften. Und das ist ganz klar und auch einsichtig, dass wenn einzelne Dinge ausfallen oder schwach sind oder nicht in der richtigen Ordnung sind, dass dann menschliches Leben nicht gelingt. Wenn der Verstand ausgeschaltet wird, drehe ich mal rum, und Leidenschaften uns beherrschen, dann ist der Verstand dort, wo er nicht hingehört. Das wieder rumdrehen. Wenn die Gefühle, mein Leben und mein Alltag, meine Beziehungen, haben wir es verloren? Nee, alles noch da, beherrschen, dann wird das Leben ein riesiger Durcheinander. Am Anfang der Schöpfung, so hören wir in der Genesis, gibt es das große Chaos. Im Hebräischen heißt das, und das Wort kennt ihr wahrscheinlich alle, Tohu wabohu. Das heißt, ihr und wir, also alles durcheinander. Und wie schöpft Gott, wie macht Gott Welt? Indem er Ordnung da reinbringt in dieses Chaos. Ordnung heißt auf Griechisch Kosmos. Also aus dem Chaos wird Kosmos. Aus der Unordnung wird Ordnung. Und glaubt nur nicht, Freunde, dass wir Menschen kein eigener Kosmos wären. Aber wir sind mit all diesen Kräften, die wir so in uns haben, auch manchmal ein richtiger Chaos-Club. Und wenn wir als glaubende Menschen durch unser Leben gehen, dann geht es nämlich darum, genau dasselbe zu machen, was Gott am Anfang mit dieser Welt gemacht hat. Was hat er gemacht? ja, durch Naturgesetze, durch Materie, durch was weiß ich, hat er Ordnung geschaffen. In einer wunderbaren Weise. Und darum geht es auch. Wie hat er es gemacht? Der Geist Gottes schwebt über den Wassern, also der Heilige Geist sozusagen, der muss uns helfen, in unser Chaos, ins Gefühlschaos, ins Chaos der Leidenschaften, in den schwachen Willen, den wir haben, in unser Unverständnis, Ordnung reinzubringen. Und ein Mensch, der diese Dinge an der richtigen Stelle hat, der hat es einfacher im Leben, der ist auch erfolgreicher, der lebt weniger gestresst, also weil der ganze Beziehungsmist, den es da manchmal so gibt, ne, der tut ja auch weh, ne, kostet unglaublich Energie, der wird nicht so schrecklich sein. Und unser ganzes Leben kommt in Ordnung. Ladet euch ein, dass ihr vielleicht mal so in euer eigenes Leben schaut. Was ist bei mir stark? Es gibt Menschen, das sind Willensmenschen, ja, die sind Verstandesmenschen, das sind Kopfmenschen, die haben alles im Blick. Und mit ihrem Willen, mit dem Kopf, da wird alles dann durchgedrückt. Der Wille, das ist das, was das ja umsetzt. Es gibt Menschen, die sind willensschwach. Die lassen sich treiben. Für diese Menschen ist es ganz wichtig, dass sie Verzicht üben. Also jetzt nicht heute Abend bei dem schönen Knödel, den es da jetzt gibt, und beim Bier, aber in den Dingen, die für sie schwierig sind. Guckt mal da drauf, wo ihr in Versuchung geratet. Dort, wo man euch leicht um den Finger wickeln kann. Das können Komplimente sein, das kann Materielles sein, das können Leidenschaften sein. Und dort müsst ihr lernen zu verzichten, bewusst. Wenn ihr das tut, dann wird euer Wille stark und ihr werdet vor allem viele Dinge sehen und ihr werdet auch sehen, wohin es geht mit der Reise. Wichtig ist, dass die Kraft, die in der Leidenschaft drin liegt, das ist ja was Heiliges, unsere Leidenschaft, auch die Sexualität ist ja von Gott gewollt, ist ja nicht Pfui oder sowas, sondern es ist was Heiliges, von Gott gewollt, hat sich Gott ja genial ausgedacht. Das ist eine Kraft, die gebraucht wird, damit unsere Lebenskutsche läuft, damit es vorangeht, damit wir nicht liegen bleiben. Na so, boah, kein Bock. Sondern diese Kraft, die in jedem steckt, die Pferde stärken unter der Haube, ja, die dürfen nicht in die Gefühle, wenn die in die Gefühle gehen, wow, hey, dann wird's Leben wie ein Ventilator, dann dreht sich alles und man findet kaum noch irgendwo einen Halt. Diese Kraft der Leidenschaft, die müssen in euer Herz gehen. Wenn ihr mit dem Herzen liebt, mit Leidenschaft liebt, wenn ihr mit Leidenschaft glaubt, wenn ihr mit Leidenschaft hofft, wenn ihr mit Leidenschaft Freundschaften pflegt, wenn ihr mit Leidenschaft forscht, wenn ihr mit Leidenschaft arbeitet, dann geschieht in dieser Welt etwas ganz Wichtiges und Umwerfendes. Es entsteht nicht nur Ordnung, sondern es entsteht etwas. Da tut sich was. Da wird Familie, da wird plötzlich Leben interessant und spannend. Und Gott hat dich doch nicht auf diese Welt gesetzt, damit du in WhatsApp und Facebook die Hälfte deines Lebens verbringst. Und im Alltag tut sich nichts. Ich habe nichts gegen WhatsApp und Facebook, ne? Nutze ich auch. Es geht darum, mit Leidenschaft hier in eurer Sehnsucht, in eurer Herzmitte, diesen Ort zu finden, an dem Gott auch zu finden ist. Also, der Apostel Paulus sagt, es gibt viele Kräfte, es gibt viele Gnadengaben. Es geht darum, in Ordnung zu kommen. Hier haben wir eine Ordnung, die ist im Menschen schon angelegt, rein körperlich sieht man das schon, wenn man das jetzt mal so sichtbar macht. Und es ist wichtig, vielleicht noch einen praktischen Tipp am Schluss und dann können wir auch so zu Fragen übergehen. Es ist wichtig, dass der Mensch eine innere Ordnung hat, und eine äußere Ordnung. Wenn ihr wissen wollt, wie es bei euch mit der inneren Ordnung aussieht, dann geht einfach mal in euer Zimmer und guckt, wie es da aussieht. Oder guckt mal auf eurem Schreibtisch. Genauso oder schlimmer. Und wenn ihr einen schön aufgeräumten Schreibtisch habt, dann guckt mal in euren Kleiderschrank. Die innere Ordnung hat immer Auswirkungen auf die äußere Ordnung. Und die äußere Ordnung kann mir helfen, auch innerlich in Ordnung zu kommen. Halte Ordnung, dann hält die Ordnung dich. Wichtig ist vor allem für junge Menschen, dass sie lernen, zum Beispiel sich einen Lebens- oder eine Tagesordnung zu geben. Wann stehe ich auf? Wann lerne ich? Wann hänge ich rum? Wann esse ich? Wann gehe ich ins Bett? Wann pflege ich Beziehungen? Und wenn ich das in meinem Tagesablauf schön hineinnehme, so als wirklich als Punkt, dann kommt innerlich auch was in Ordnung. Ich gehöre ja einer Ordensgemeinschaft an, steckt das Wort Ordnung auch drin. Ich muss euch mal ein Geheimnis verraten. Ich bin ein ganz schwacher Mensch. Und völlig unordentlich. Das sieht man bei mir allerdings nur am Schreibtisch und auf meiner Desktop-Oberfläche. Deswegen bin ich ja ins Kloster gegangen. Für einen Weltpriester, da wäre ich zu schwach gewesen. Thomas, das hätte ich wahrscheinlich nicht ausgehalten. Die Gemeinschaft, die hilft mir. Morgens klingelt es, dann geht es um 6.30 Uhr raus zum Beten. Und manchmal sage ich mir, oh, schon wieder. Aber ich sitze da mit den Mitbrüdern und ich merke, wie mir das gut tut, wie mir das hilft, voranzukommen. Ihr müsst nicht ins Kloster, um ordentliche Menschen zu werden, aber ich lade euch ein, dass ihr wirklich mal drauf schaut. Wie sieht dein Tag aus? Wie sieht auch deine Wochenordnung aus? Wie sieht deine Monatsordnung aus? Was gehört da dazu? Wie sieht auch das Jahresprogramm aus? Schreib dir das mal auf. Und dann guck mal, was für dich wichtig ist und wo du auch wirklich so Prioritäten setzt, damit durch das Äußere das Innere in Ordnung kommt und durch das Innere, durch diese innere Ordnung auch Ordnung in deiner Umwelt. Kleiner Tipp noch am Schluss. Wenn es Dinge gibt, die dir schwerfallen, also das können E-Mails sein, die man beantworten muss oder irgendwelche Hausaufgaben, die man machen muss oder Hemden bügeln oder irgendwelche schwierigen Gespräche mit Menschen. Gibt es so Dinge? Also wenn du verschiedene Aufgaben hast, die schwieriger sind oder unangenehmer oder einfacher, dann wähle immer die unangenehmere zuerst. Und tu die und dann wirst du merken, wie die anderen viel leichter gehen. Ich habe mal gehört, das Möbelstück für die Hölle wäre die lange Bank, auf die man alles Mögliche schiebt. Und das Interessante an diesem Möbelstück ist, die wird immer länger. Die hat gar kein Ende, da fällt hinten nichts runter, die wird immer länger. Ich merke das immer bei meinem E-Mail-Ordner, also wie viele E-Mails unbeantwortete der Computer da bevorraten kann, das ist unglaublich. Aber versucht es mal, wenn ihr diese unangenehmen, schwierigen Dinge zuerst tut, dann werdet ihr merken, dass es anderen von der Hand geht. Und abends werdet ihr oder danach werdet ihr dann sagen, wow, toll, das gibt so eine Freiheit. Denn das, was ich euch gesagt habe, ist nicht etwas, was mit Zwang zu tun hat, sondern es hat was mit dem zu tun, was hier innen drin ist. Es geht um die Freiheit des Menschen. Gott hat dich und mich zur Freiheit der Kinder Gottes berufen. Darum geht's, dass wir frei werden von der Sklaverei unserer Gefühle und Leidenschaften, dass wir frei werden von dem Ansehen anderer Menschen, dem wir uns unterwerfen, dass wir frei werden, das zu sagen, was uns im Herzen ist und was wir für richtig erhalten, auch wenn es vielleicht schwierig wird. Und das ist etwas, wofür es sich lohnt, zu leben. Und das, was ich euch gesagt habe, ich habe jetzt nicht viele fromme Worte gemacht, aber das, was ich gesagt habe, ist eigentlich das christliche Menschenbild einfach mal auf moderne Weise mitgeteilt. Vielleicht könnt ihr was mit anfangen. Ich danke euch erst einmal für euer Zuhören und wünsche euch natürlich auch guten Appetit.
Vielen Dank schon mal, Pater Martin. Genau, der Felix kann sich wieder, wie nennt man das? Die Dinge abmachen, enttapen. Genau, ich würde vorschlagen, wir machen jetzt eine Pause von so 10 Minuten. Und am Ende der Pause stimmt dann der Kaplan, der Pfarrer der schönsten Pfarrei unseres Bistums ein Liedchen an. Dann kriegen auch die Leute, die ein bisschen länger auf der Toilette brauchen, mit, dass es wieder weitergeht. Dann erkläre ich hiermit mal die Pause für beendet. Der Fliedner Pfarrer stimmt ein Liedchen an.
Prost, Prost, Prösterchen, im Bier sind Kalorien. Prost, Prost, Prösterchen, im Schnaps ist Medizin. Prost, Prost, Prösterchen, im Wein ist Sonnenschein. Prost, Prost, Prösterchen, hinein, hinein, hinein.
Jawohl. Dann gehen wir zur nächsten Runde. Fragen dürfen gestellt werden. Oder auch Kommentare und dergleichen. Einfach Händchen hoch, dann kommt das Mikrofon angewatschelt.
Ja, Annette.
Also, wir haben uns so ein bisschen unterhalten, wie wir erzogen worden sind und wir konnten dir in vielen Dingen zustimmen. Heute ist es vielleicht auch ein bisschen anders von der Erziehung der Kinder her, dass diese Struktur vielleicht nicht so klar gegeben wird. Und wenn ich jetzt junge Leute habe zum Beispiel, wo das vielleicht nicht so gewachsen ist, wie bringe ich die dann dazu, zum Beispiel wenn sie in die Pubertät kommen, das anzunehmen?
Also ich habe ja keine Kinder, ich habe nur Mitbrüder und habe allerdings 4 Brüder, ne? Also das, ich weiß schon, wie Familie funktioniert. Das ist sehr schwierig. Ich glaube, man braucht einen gesunden Menschenverstand. Man darf nichts erzwingen. Immer wenn man Dinge erzwingt, also so übers Knie bricht, sage ich mal, dann, oder wenn man Willen bricht oder sowas, das ist nie der richtige Weg. Aber was ganz wichtig ist, dass Menschen, vor allem Kinder schon, lernen, so eine richtige Lebensordnung zu bekommen. Und das Kirchenjahr ist ja voll mit geprägten Zeiten und mit Riten. Das ist das Abendgebet zum Beispiel, das sind Aufwachrituale, das sind Verabschiedungsrituale, meinetwegen ein Kreuzchen auf die Stirn mit dem Weihwasser, das hat man so früher so gemacht, oder Tischgebete oder solche Sachen, die geben einem Tag, einem Leben eine Struktur, auch wie man zum Beispiel Namenstag oder Geburtstag feiert. Und das sind Dinge, die ganz wichtig sind. Ihr müsst euch das so vorstellen, der Mensch, der flattert ziemlich orientierungslos rum und dann gibt es so Gitter und in die kann er sich reinhängen. Und dann hat er Halt und von diesem Halt aus, von diesem Standpunkt aus, kann er viele Dinge beurteilen. Wenn Kinder aufwachsen ohne Struktur, also zum Beispiel, wenn die am Wochenende schlafen können, solange sie wollen und ins Bett gehen können, wann sie wollen, passiert etwas, was ganz Schlimmes. Der Mensch, der gewöhnt sich daran, an diese Formlosigkeit. Und es gibt kein Leben ohne Form. Es gibt keine Beziehung ohne Form. Also Beispiel, wenn ich Eltern habe, die vielleicht schon ein bisschen älter sind und ich habe eine gute Beziehung zu diesen Eltern, aber ich habe keine Form für diese Beziehung. Das heißt, ich melde mich gerade mal, wenn ich an sie denke, ansonsten ist mir das egal. Dann wird Beziehung schwach oder vielleicht auch krank oder auch stirbt ab. Deswegen gibt es ja solche Tage, die man feiert. Bei uns zu Hause zum Beispiel in der Familie war es so, sonntagsabends war Familie. Da gab es nichts anderes. Da hat sich das ganze Rudel, wir heißen ja Wolf, das ganze Wolfsrudel getroffen. Dann wurde Gott gut gekocht an den Drog, ne? Und dann, aber da hat sich Familie getroffen. Das war einer dieser Punkte, die waren wichtig, dass man sich nicht aus den Augen verliert. Wir wissen das ja auch von Menschen, die zum Beispiel arbeitslos werden, deren Alltag völlig außer Rand und Band läuft. Also die stehen dann irgendwann auf, die wissen nicht mehr, wann sie was machen, der Tag wird zur Nacht und die Nacht zum Tag. Für die ist es ganz, ganz schwierig, wieder in so ein normales Leben reinzukommen. Das heißt, wenn junge Leute zum Beispiel völlig unordentlich, sagt das jetzt mal, ich meine das nicht moralisch, unordentlich leben, also ohne irgendwelche Ordnungen. Das Erste, was Sozialarbeiter zum Beispiel machen, ist, dass man denen Strukturen gibt, um dieselbe Zeit aufstehen. Wieder langsam ran zur Schule zu führen. Und wenn diese Dinge dann funktionieren, dann kann anderes aufbauen. Wir haben bei uns im Kloster seit letzter Woche jugendliche Flüchtlinge. Also wir nehmen 5 jugendliche Flüchtlinge auf, die unbegleitet, also das heißt nicht ohne Gleiter, sondern ohne Familienangehörigen auf der Flucht sind, nach Deutschland kommen. Die sind alle so 17, 18, die ersten beiden sind schon da. Und man merkt, dass sie, die sind ja schon Monate, auch teilweise Jahre auf der Flucht, ohne irgendwelche Ordnung. Und dann merkt man, wie schwierig das fällt, so einen Tag zu gestalten für die. Also wir haben die am Pfingstsonntag dann mal eingeladen zu uns in die Kommunität zum Mittagessen. Ja, kurz nach 12 ist also ein Mitbruder rüber, um die dann zu holen. Ja, dann muss man die erstmal aus dem Bett holen. Also das, obwohl die das wussten. Also das heißt, da fallen viele Dinge weg. Und das macht es schwierig, das macht es schwierig. Deswegen ist es wichtig, solche Punkte zu haben. Und da ist es wichtig, dass man Grenzen setzt. Zunächst mal sich selbst, aber auch denen, für die man verantwortlich ist. Wir setzen keine Grenzen, um Menschen zu knechten. Das ist Quatsch. Sondern um Menschen stark zu machen und damit Leben gelingt. Ich war Schulseelsorger an einem unserer Ordensgymnasien. Und da kam mal eine 15-jährige Schülerin zu mir. Ein interessantes Mädel. Und sie erzählte mir so von ihrem Leben. Und das Problem war, also die Eltern hatten sich getrennt und sie war bei ihrem Vater mit 15. Und dann sagte sie, und das war interessant, ich habe es dem Vater nicht erzählt, weil es ein Seelsorgegespräch war, aber sie sagte, weißt du, was das Schlimmste ist? Mein Vater, der lässt mich alles machen, weil er ein schlechtes Gewissen hat. Und ich merke, das tut mir überhaupt nicht gut. Ich wäre so froh, der wird mir manchmal Nein sagen. Weil sie mit dieser Freiheit gar nicht umgehen konnten. Wir müssen Freiheit lernen. Und das müssen wir bis ins hohe Alter. Auch ich im Kloster. Man muss Freiheit lernen. Wenn Dinge so ins Schleifen kommen, dann kann das auch krankhaft werden. Dann geht es also in Suchtverhalten. Das können stoffliche Süchte sein, was weiß ich, Alkohol, nicht? Wenn ich das nicht im Maß habe, ja, dann wird mein Wille auch schwach. Ne? Und je mehr ich trinke, umso leichter geht's. Das kann im Essen sein, das können Drogen sein. Aber was heute vor allem schwierig wird, und nicht nur bei jungen Menschen, das sind diese nichtstofflichen Süchte. Zum Beispiel im Internet. Spielsucht. Vielleicht auch Sexsucht, Pornografiesucht oder solche Dinge. Und da ist einfach was nicht in Ordnung. Und man merkt das sehr, sehr schnell. Aber man gesteht sich nicht ein, also wenn man ehrlich ist. Und dann beginnen solche Mechanismen wie, krieg ich schon in den Griff? Kriegst du nicht in den Griff? Ist doch alles nicht so schlimm. Ist nicht schlimm, dass sowas passiert. Wir sind halt Menschen, ja. Aber da sieht man, dass Dinge außer Rand und Band geraten und dann geht Leben kaputt. Zu mir kam mal ein Student, schlaues Kerlchen, sympathischer Kerl, aus einer guten Familie, hat alles gestimmt. Der ist nach dem 6. Semester an die Wand gefahren mit dem Studium, weil er internetsüchtig war. Ich weiß nicht, was er da gemacht hat, aber da ständig im Internet. Der hat nicht mehr gelernt. Dann ist er durch die Prüfung gefallen, dann hat er nicht mehr nachgemacht. Irgendwann war Schluss. Der hat sein ganzes Leben an die Wand gefahren und der ist dann nicht rausgekommen allein. Da war was in Unordnung, Chaos. Und darum geht's. Es geht letztlich darum, Maß zu halten oder ins Maß zu kommen. Und nicht umsonst ist zum Beispiel eine der 7 Todsünden oder Wurzelsünden die Maßlosigkeit. Das heißt, ich könnte auch sagen, die Formlosigkeit. Ich kann auch sagen, die Unordnung. Und eben in diesen Bereichen, in meinen Gefühlen, da muss ich Ordnung reinbringen. Meine Leidenschaften muss ich Ordnung reinbringen. In mein Denken muss ich Ordnung reinbringen. Und das ist ja gar nichts Schlimmes, sondern das ist ja was Spannendes. Ich will gar nicht so, das soll gar nicht moralisch klingen, sondern es macht doch Spaß. Das Leben ist ja nicht langweilig, sondern da tut sich ja was. Da oben drin, hier drin, im Bauch, ja, da tut sich was. Und das ist ja spannend. Aber ich muss den Stier bei den Hörnern packen. Ich weiß nicht, ob ich die Frage jetzt so beantwortet habe, aber also ich kann jetzt keine konkret, also ich kann jetzt nicht sagen, macht so und so und so und dann gelingen eure Kinder oder sowas. Ne? Aber was Eltern machen können, ist den Rahmen bilden. Den Rahmen und in diesem Rahmen Freiheit gewähren. Beispiel aus meiner Familie, die kenne ich am besten. Also einer meiner Brüder, Nummer zwei, das war ein ganz braver, im Gegensatz zu allen anderen. Und der hat nie was angestellt. Das war echt ein braver. Und einmal, da war der 10 oder 11 Jahre, da hat er Fußball gespielt und mit dem Fußball das Küchenfenster eingeschossen. Der war völlig am Boden zerstört, ging zum Vater, hat geheult und er war also nicht zu trösten. Und dann hat mein Vater Geldbeutel aufgemacht, hat ihm 50 Pfennig damals noch gegeben und gesagt, das kriegst du dafür, dass du endlich mal was angestellt hast. In einem Rahmen gab es Freiheit, das meine ich. Oder ich habe mal was Schlimmes angestellt, das muss ich jetzt nicht so alles erzählen, nehmt ihr eigentlich noch auf. Mit 14, also es war aber nicht ganz so harmlos. Auf jeden Fall ist das halt rausgekommen, ne? Wenn man halt so Dummheiten macht. Und ich habe das meinen Eltern erzählt. Und dann haben die gesagt, die haben nicht geschimpft. Ich habe gedacht, hey, warum eigentlich hätten die mir jetzt mal so ein paar hinter die Löffel geben müssen. Ne? Die haben nicht geschimpft. Die haben gesagt, gut, dass du es uns gesagt hast, wissen wir Bescheid. Und deshalb, für mich war immer klar, es gibt Grenzen bei uns in der Familie. Also hätte ich die angelogen, dann hätte es Ärger gegeben. Die hätten mir die Ohren lang gezogen, da bin ich mir sicher. Aber die haben eben diesen Rahmen gehabt und in diesem Rahmen Freiheit, Vertrauen. Und das meine ich mit dem gesunden Menschenverstand. Und ich glaube, das ist vielleicht auch ein Weg für uns selbst, aber auch für Familien. Holst du noch?
Also wenn ich so an unseren Sohn denke, denke ich mal, in der Kindheit hat er diesen Rahmen bekommen, auch die Freiheit in diesem Rahmen. In der Pubertät hat er ein bisschen ausgeschert und hat für sich selber nicht gefunden, was ihn antreibt in seinem Leben. Als er seinen Berufswunsch oder seine Leidenschaft für den Beruf erkannt hat, da hat er sich völlig gewandelt und da hat er diese Struktur sich selber geschaffen. Das fand ich sehr interessant, insofern kann ich das bestätigen. Was mich jetzt interessieren würde, was ich bei den jungen Leuten zum Beispiel oft finde, die sind die Erwachsenen, das moralische Gerüst ist nicht so stark, wie wir das früher vermittelt bekommen haben. Er sagt zum Beispiel, ich habe eine Freundin, ja, ich will mal Familie haben, aber warum soll ich heiraten? Ich sehe rundherum, die Ehen gehen kaputt und es ist viel komplizierter, als wenn ich gar nicht das geheiratet hätte. Wie bekomme ich da irgendwo den Geschmack an einem Rahmen?
Wow, was für Fragen. Also ich mache es mal in einen größeren Kontext, weil ich glaube, dann wird das auch interessant für alle. Ob ich jetzt meine Kinder zu einer Kirchenhochzeit kriege oder nicht, ja, das ist schwierig. Also selbst mein Zwillingsbruder, ne, der wollte mal Pfarrer werden, der hat es bis heute noch nicht geschafft, ne, aber wenigstens standesamtlich. Wir leben, das Problem ist Joghurt. Egal, ob er links oder rechts dreht oder nach oben dreht, das ist ganz egal. Das Problem ist Joghurt. Ich sage gleich mal warum. Früher gab es zwei Sorten Joghurt. Einen mit Geschmack und einen ohne Geschmack. Wenn du heute zum Teegut gehst, ich weiß nicht, wie viele Dinge es von Joghurt gibt und Dinge, die so ähnlich sind wie Joghurt. 20, 30, keine Ahnung. Das heißt, die Möglichkeiten, die uns heute geboten werden, die sind unendlich. Das ist unglaublich. Guckt euch an, was euer Handy kann. Also ich bin überzeugt, nicht einmal 10% von dem, was mein Handy kann, weiß ich. Ja. Und diese Möglichkeiten, diese Unendlichkeit von Möglichkeiten, in die sind wir Menschen hineingestellt und wir verlieren uns da drin, wenn wir ehrlich sind. Es gibt natürlich Ideologen, die das alles irgendwie auf die Seite drehen, aber das, ich glaube, dass das nicht stimmt. Wir Menschen sind eigentlich drin verloren, wenn wir keinen Kompass haben. Und jetzt gibt es zwei Kompasse, aus meiner Sicht, die wichtig sind. Der eine Kompass, den hat jeder Mensch, das nennen wir Gewissen, also innen drin etwas zu wissen, das ist gut oder schlecht. Wenn dieser Kompass gut in der Kindheit und Jugend eingenordet ist, dann hilft der. Und das macht man, indem man mit Kindern zum Beispiel oder mit Jugendlichen oder auch mit Freunden über Dinge spricht, die im Leben vorkommen. Also, meinetwegen, mein Freund schreibt in der Schule in der Klassenarbeit ab. Und dann kann ich mit meinem Kind sagen, pfui, macht man nicht. Aber ich könnte auch sagen, warum ist denn das gut oder schlecht? Was würdest du denn sagen? Und das mit diskutiert, also wenn man so moralische Fälle sozusagen ausdiskutiert, dann fängt der Mensch an seinem Kompass zu arbeiten. Und es ist wichtig, dass wir das tun. Und deswegen ist es so schlimm, dass in Familien heute so wenig über diese Dinge gesprochen wird. So, das ist das Erste, also der innere Kompass. Und das andere, das ist ein äußeres Gerüst, wir nennen das vielleicht Weltanschauung, das uns vorgegeben ist. Und jetzt mal ganz egal, welche Weltanschauung, ob das jetzt sozialistische Weltanschauung ist oder katholische oder buddhistische oder hinduistische, mal ganz egal, die gibt uns zunächst mal einen Rahmen. Wir leben hier in einem christlichen Umfeld und leider ist es so, dass das Christentum, das diesen Rahmen ja hat, und gerade die katholische Tradition hat da ja sehr viele klare Dinge, aber das prägt den Menschen nicht mehr. Es hat mal ein Atheist gesagt, und er hat es bedauernd auch zum Ausdruck gebracht, hat gesagt, in einer Unendlichkeit von Möglichkeiten weiß ein religiöser Mensch mindestens schon mal von der Hälfte, dass sie gar nicht für ihn in Frage kommt. Ich muss immer alles ausprobieren, um zu wissen, ob es passt oder nicht. Und da ist was dran. Wenn ich als Kind christlich erzogen werde zum Beispiel, dann weiß ich, dass Lügen immer schlecht ist. Wenn ich diese Erziehung nicht habe, dann muss ich vielleicht auch sehr schmerzhaft austesten, ob Lügen gut oder schlecht ist. Und das ist das Joghurt. Ich weiß, diese Joghurtmarke, die tut mir gut und die nicht. Von der werde ich dick und von der werde ich hübsch. Und deswegen ist es wichtig, dass wir gerade im christlichen Bereich unsere Kinder, unsere Familien, auch in den Gemeinden hineinnehmen in so ein Gerüst, das mir hilft. Das Christentum ist nicht eine Religion, die klein macht. Ja, die unfähig macht oder die abhängig macht, sondern das ist eine Religion, die mir ein Gerüst gibt, ein System, an dem ich leben kann, wo ich nicht verloren gehe. Da finde ich Orientierung. Und das ist wichtig. Und ich habe vor 3 Jahren, glaube ich, 3 oder 4 Jahren, einen jungen Mann getauft, der aus einem völlig nicht christlichen Umfeld kommt, also die Eltern, Familie, war überhaupt keine Beziehung mehr zu Christentum. Und dann macht man halt so Taufkurs und bespricht so Dinge, unter anderem eben auch so moralische Sachen mit 10 Geboten und sowas. Und nach so einem Abend, das weiß noch wie heute, sagte er mir, wow, was musste ich früher für Fehler machen, um zu verstehen, was alles doof ist? Das ist eigentlich ganz einsichtig. Das macht das Leben ja viel leichter. Wie einfach habt ihr Christen es. Wir leben ja noch im christlichen Umfeld, deswegen spüren wir diese Unterschiede noch nicht so. Aber Leute, da ist wirklich was dran. Das heißt nicht, dass wir Christen die besseren Menschen sind. Aber wir haben es besser, weil wir diese Strukturen vorgegeben haben. Für uns hat schon jemand gedacht, ob es gut und richtig ist für uns, ob es lebensförderlich ist oder ob es uns klein macht. Das heißt nicht, dass ich als Christ keine Fehler machen kann, aber das muss ich euch nicht sagen.
Ich hätte noch eine Frage, und zwar, Sie haben es ja schon beschrieben, dass die Leidenschaft sind die PS unter der Motorhaube. Ist es jetzt aber nicht so, dass der Verstand oft die Leidenschaft ausbremst? Gerade wenn der Verstand zum Beispiel beeinflusst ist durch, der Verstand ist ja auch beeinflusst durch meine Kindheit, durch althergebrachte Vorstellungen, die vielleicht mir die Leidenschaft auch die Kraft wegnimmt. Ich meine jetzt natürlich nicht sexuell im Sinne, aber zum Beispiel die Leidenschaft des Managers oder des Christen, der in der Gesellschaft etwas voranbringen könnte, aber durch den Verstand ausgebremst wird.
Ja, das ist sehr gut. Also da steigen wir schon ein bisschen in eine tiefere Ebene ein. Wenn ich vom Verstand rede, rede ich von Vernunft. Das muss etwas Vernünftiges sein. Aber wer glaubt, dass er da oben nur eine Stimme drin hat, der hat noch nicht verstanden, wie es wirklich im Leben abgeht. Denn wir haben, jeder von euch, ich auch, ein ganzes Parlament. Da hockt die Oma, da hockt die Mutter, da hockt der Lehrer, da hockt der Trainer, da hocken ganz viele Leute. Und die reden auf uns ein. Der eine sagt, tu das, mach das ja nicht. Freud würde sagen, so über ich, ne? So, das, also diese Stimmen, die uns von außen kommen, die uns beeinflussen. Das stimmt. Es kann viele Dinge auch krankhaft sein, das kann uns auch klein machen. Das ist wahr. Und hier muss ich jetzt auch wieder ausholen. Also es geht vielleicht anders. Es gibt Menschen, die christlich erzogen worden sind, vermeintlich, und die in ihrer christlichen Erziehung klein gemacht worden sind. Da hat man also den lieben Gott als moralisches und pädagogisches Hilfsmittel missbraucht. Das ist übrigens schlimm. Also wenn ihr mal Kinder habt, ne, ja nicht mit dem lieben Gott drohen. Ne? Das ist Gotteslästerung. Ne? Gott ist keiner, den man zu einem pädagogischen Mittel machen darf. Aber das ist passiert. Und das hat Menschen manchmal auch klein gemacht. Dass sie nicht das Potenzial, das Gott in sie hinein, also die Möglichkeit, die Gott in sie hineingelegt hat, ausleben konnte. Deswegen geht's, und das ist wichtig, bei unseren Leidenschaften, also bei dieser Kraft unter der Haube, geht es darum, nicht etwas abzutöten, etwas zu verstecken, etwas klein zu machen. Das machen Menschen manchmal. Das sind psychologische Mechanismen, die da ablaufen. Ne? Verdrängung zum Beispiel. Also was nicht sein darf, das darf nicht sein. Ja? Dann wird das versteckt oder so, solche Sachen. Oder man wird irgendwie schräg oder verbittert oder so. Sondern es geht um, das ist ein wichtiges Wort, Kultivierung. Es geht um Kultivierung. Um das mal verständlich zu machen. Ich lebe ja im Orden und als Ordensleute haben wir drei Gelübde. Ehelose Keuschheit, Armut und Gehorsam. Und es geht ja nicht darum, wenn ich ins Kloster gehe, meine Sexualität abzuschneiden oder arm zu sein, weil ich Armut toll finde. Ne? Wow, das ist so toll, im Dreck zu leben oder so. Ne? Oder Gehorsam, weil ich sage, ich bin so ein schwacher Mensch, deswegen ist immer ganz gut, wenn mir jemand anders sagt, was ich machen soll. Sondern es geht darum, diese drei Antriebe im Menschen, nämlich die Sexualität, dieses Haben wollen und dieses Machen wollen, ja, diese drei Kräfte zu kultivieren. Also in diesen drei Gelübden geht es darum, nicht weniger zu lieben, sondern mehr zu lieben. Nicht weniger zu haben, sondern frei zu sein, dass der Reichtum ganz Gott ist. Nicht sich zum Sklaven seiner eigenen Pläne zu machen, sondern drauf zu schauen im Gehorsam, was Gott vielleicht noch viel mehr aus meinem Leben machen kann. Und deswegen sagen wir Christen, Gott ist immer das Meer. Magis heißt es im Lateinischen. Gott ist immer das Meer. Das heißt, wenn Religion, wenn Christentum, wenn die dazu führt, dass ihr euch klein macht, niederdrückt, ja, euch an die Wand drängt, dann stammen diese Dinge nicht von Gott. Punkt. Da kann man nichts anderes zu sagen. Es geht um die Unterscheidung der Geister. Das wäre mal ein anderer Vortrag für so einen Fassabend. Ne? Weil da weiß man dann auch, wie funktioniert sowas. Sondern es geht immer um Freiheit. Es geht immer um mehr Leben. Und ich kriege, Entschuldigung des Wortes, Kotzen, wenn in der Presse ständig über, das meistens kriegen die Katholiken das ab, so über Sexualmoral gesprochen wird, Da hat man immer so den Eindruck, die Christen, die haben nichts Besseres zu tun, als sich irgendwelche Gebote da ans Bein zu nageln und dann mit einer Trauermine und so halb, wie so ein Porsche, der im ersten Gang fährt, ne, und dann mit dem schlechten Benzin durch die Welt zu gehen. Das stimmt ja gar nicht. Sondern das, was die Kirche und was die Botschaft Jesu uns sagt, heißt Leben, Leute, das heißt Leben. Und darum geht's. Jetzt muss ich unsere Eigenzunft mal ein bisschen an den Ohren ziehen. Wir Priester und auch die Bischöfe, die Theologen, die haben es manchmal so drauf, immer so negativ zu sagen. Nicht? Müsst ihr mal gucken auf die, wenn so Predigten und so, wenn die in die Zeitung kommen. Nicht? Das ist die Kritik an dem, wir meinen das nicht so, aber es kommt immer falsch an. Wie wenn man, das ist alles so schlecht, nicht? Das stimmt gar nicht. Sondern das geht ja ums Leben, um das Positive, also um Kultivierung. Es geht um Kultivierung. Und wenn es dann eben Dinge gibt, durch meine familiäre Prägung, durch das, was ich erlebt habe, auch durch Erfahrung, Erfahrung kann übrigens blöd machen, ja? Dann erkläre ich gleich wie, dann muss ich auch gucken, dass ich diese Dinge durch meinen Verstand durchbreche. Durchbreche. Um neues Leben zu bekommen. Und also wenn ihr euch einen guten Beichtvater sucht, dann guckt darauf, dass der klug ist. Und wenn er dann noch fromm ist, ist es gut. Aber wenn er nur fromm ist und nicht klug, dann sagt der heilige Ignatius, ne, das ist nicht auf meinem Mist gewachsen, dann ist es wichtig, weil darum geht es. Es geht um diese Klugheit. Und es geht immer um Kultivierung. Und Leute, eins müsst ihr wissen, ja, und wisst ihr wahrscheinlich auch, das Leben ist nie so. Das Leben ist so. Es ist bunt, es geht auf und ab. Ja, meint ihr, ich stehe jeden Morgen früh auf und sage, Halleluja, ne, ist toll mit dir, Gott. Ne? Manchmal sage ich, nicht schon wieder. Und vielleicht geht es dir auch so. Ne? Morgens guckst du der Frau und sagst, oh je. Und manchmal stehst du morgens auf und sagst der Frau, wow, du bist echt ein Geschenk Gottes. Versteht ihr? Das ist ja nicht schlimm. Also Leben ist ja nicht langweilig. Ne? Wenn alles so ist, oh, also so ein Leben wollte ich nicht. Leben ist spannend. Aber wichtig ist, dass wir in diesem Rauf und Runter, dass wir die Richtung nicht verlieren. Darum geht's. Und die Richtung, die geht nur da. Ja.
Ich will gerade noch mal was zum vorherigen Thema sagen, dass die Eltern für das Kind in Frage der Heirat oder der Hochzeit einen Weg vorgeben können. Da würde ich die von dir beiden angesprochenen Bereiche Sehnsucht und Wille ansprechen. Also das Kind will gerade nicht heiraten oder sieht gerade nicht ein, warum es sich christlich orientieren soll, könnte ja auch die Möglichkeit sein. Aber wir als Eltern können den Rahmen vorgeben, nachdem es sich vielleicht sehnen kann. Wenn ich nämlich als Eltern, also wenn das Kind vielleicht gerade 20 Jahre alt ist oder älter, dem Kind immer gezeigt habe, dass wir als Eltern unser Bestmöglichstes versuchen, eine christliche Ehe zu leben, habe ich vielleicht die Möglichkeit, in dem Kind eine Sehnsucht zu wecken. Vielleicht kommt das Kind erst in 10 Jahren auf die Idee, heiraten zu wollen, weil es gerade noch nicht will, weil es gerade von diesen äußeren Einflüssen so stark beeinflusst ist, dass es eben nicht weiß, was richtig ist. Und gerade im Studium oder während der Ausbildung, wenn andere gleichen Alters andere Möglichkeiten aufzeigen, die vielleicht vermeintlich besser sind, kommt vielleicht das Kind in einigen Jahren dazu, zu sagen, meine Eltern haben in mir eine Sehnsucht geweckt, möglichst lange mit dem gleichen Partner leben zu wollen, auch wenn nicht alles hundertprozentig läuft und auch die Ehe vielleicht nicht immer das Rosige ist, aber es ist mit Sicherheit langfristig besser, in einer Ehe nach, ich sage es mal, nach christlichem Vorbild zu leben, als eine Ehe nur pro forma zu führen oder nur so zusammen zu sein.
Ja, ich würde nichts gehen, nicht. Einverstanden. Die ganze Geschichte hat ja was mit Bindungsfähigkeit oder Bindungsangst zu tun. Also dass Menschen sich nicht entscheiden, zum Beispiel kirchlich zu heiraten oder sowas, Ich glaube nicht, dass das etwas ist, dass sie sagen, Ehe ist was Schlechtes, sondern da steckt was Tieferes dahinter. Ich lese gerade ein Buch, das heißt Die Kinder, die Enkel der Kriegskinder. Also, das, oder so ähnlich. Also, es ist interessant zu verstehen, also, oder heute ist man dabei zu verstehen, dass das, was wir heute sind, also das Singletum, ne, also so allein zu leben, das hat einen Ursprung. Und es hat einen Ursprung daran, dass wir, dass unsere Vorgängergeneration, vor allem die Kriegsgeneration und deren Kinder, das, da gehöre ich zum Beispiel dazu, dass wir ein Erbe mitbekommen. Und zwar ein Erbe, das sehr unbewusst ist. In der Bibel heißt es, bis in die zweite und dritte und vierte Generation werden Dinge vererbt. Im Alten Testament ist sehr, sehr interessant, hochpsychologisch kann man sagen. Nur das Problem ist, dass wir so Familienerben haben und manchmal da nicht rauskommen. Entweder, weil wir es nicht erkennen oder weil wir nicht die Kraft haben, uns davon zu lösen. Das kann positiv sein, wenn es zum Segen wird. Es gibt also Familientraditionen, die sind einfach gut. Ja, da merkt man, das passt irgendwie. Aber es gibt auch Familientraditionen, die sind fast wie ein Fluch. In jeder Generation gibt es dieselben Probleme. Und man gibt die sozusagen mit. Und da sind wir jetzt wieder beim Verstand. Da ist es wichtig, hinzuschauen und zu sagen, woher kommt es eigentlich? Und für sich einen Schlussstrich zu ziehen und sagen, und ich will anders. Und das ist ja das Schöne. Gott hat dem Menschen diese Freiheit gegeben, dass er nicht immer wieder dieselben Fehler machen muss, sondern dass wir lernen können. In der Scholastik, das war also eine theologische Schule im Mittelalter, da hat man ein Prinzip entwickelt, das heißt agere contra, das heißt also dagegen handeln. Das meint, wenn ich zum Beispiel in mir etwas habe, was schwierig ist für mich, ja, also zum Beispiel ich habe Aggressionen in mir oder sowas, ne? So, ja. Und ich lasse die immer raus, ne? Say I don't watch, ne? Und dann gibt sofort so eine Watsche, dann muss ich, wenn ich das einmal verstanden habe, mit meinem Verstand sozusagen, mal draufschauen und sagen, mit meinem Willen handle ich jetzt genau das Gegenteil. Also, wenn ich jemand bin, der extrovertiert ist, muss ich für mich mal sagen, so, jetzt hältst du dich mal zurück und lässt die anderen reden. Oder wenn ich jemand bin, der ganz schüchtern ist, einfach mit dem Willen zu sagen, und jetzt stehe ich mal auf und erzähle denen was. Also versteht ihr, genau gegen das Handeln, was in mir sozusagen an Stärke oder an Schwäche da ist. Und dann kommt mein Leben sozusagen in eine gute Balance. Das ist das. Das andere mit der christlichen Ehe und sowas. Sehnsuchtig, ja. Also ich glaube, das hat was mit Sehnsucht zu tun. Aber Sehnsucht braucht auch Form. Am einfachsten ist es für junge Menschen, so einen Weg zu gehen, wenn sie sich mit anderen Menschen zusammentun, die dieselbe Sehnsucht haben. Wir haben im Kloster in Hünfeld jetzt einen Kreis junger Paare. Das sind 8, glaube ich, ne? Jonas immer 8. 8 junge Paare. Pärchen teilweise schon verheiratet, vielleicht kurz davor, wo wir uns regelmäßig treffen, miteinander beten, uns miteinander austauschen. Das macht Lust auf mehr. Das kennt ihr ja manchmal auch, ne? So vielleicht aus der Umgebung oder aus der eigenen Geschichte. Die Freunde kriegen plötzlich Kinder, ne? Da müssen wir jetzt auch hinterher. Und das ist ansteckend. Und nicht nur das Böse oder das Schlechte ist ansteckend, das Gute auch. Aber ich muss mich anstecken lassen von dem, was mir gut tut. Und nicht von dem, was mich dann krank macht.
Den Erfahrungen, dass die nicht immer so tolle sind, das hast du eben gesagt, vielleicht kommst du nochmal drauf zurück.
Also ich habe gesagt, wie habe ich gesagt, Erfahrungen machen blöd. In unserer Kultur Also ich bin ja manchmal ein bisschen provokant, ne? Aber das mache ich ja damit auch, wenn man sich ein paar tiefere Gedanken macht. In unserer Kultur ist Erfahrung sehr positiv besetzt. Ne, Erfahrungen, das hat was. Der Mensch will Erfahrungen machen, das ist sehr positiv. Aber ich glaube, dass das nicht nur stimmt. Erfahrungen sind natürlich wichtig, aber Erfahrungen können mich auch blockieren. Mach ein Beispiel. Wenn ich heute Abend hier das erste Fass aufmache, das erste theologische Fass aufmache und es geht total in die Hose. Und der Sebastian und der Philipp würden sagen, oh, das war so ein Mist, das machen wir nie wieder. Dann hemmt mich diese Erfahrung und vielleicht in einem halben Jahr wäre das der Knaller geworden. Oder umgekehrt auch, ne? Als Lehrer, ich habe irgendwas, es wird immer wieder verbraten und ich merke irgendwann gar nicht mehr, dass das eigentlich gar nicht mehr ankommt. Also Erfahrung macht uns auch blöd in dem Sinne, dass ich immer wieder mit meinem Verstand schauen muss, wo geht denn die Reise hin? Und die Kirche, die hat dann cooles Mittel für das christliche Volk entwickelt, das nennt man Beichte. Also früher hat man so alle 3-4 Monate gebeichtet. Vor Ostern, vor Weihnachten, vor Pfingsten vielleicht und vor Allerheiligen. Und das Interessante daran ist, mal abgesehen von Sündenvergebung, diese ganzen Geschichten, das Interessante daran ist, das ist wie ein Controlling meines Selbst. Eine Reflexion über mich selbst. Deswegen ist bei der Beichte so diese Gewissenserforschung wichtig. Ich gehe raus aus dem Alltag, gucke mir mein Leben an, sag, was läuft schief und gebe Korrekturen. Das sind die Vorsätze. Und wenn ich das regelmäßig mache, lerne ich mich kennen. Ich weiß, in welchen Situationen ich wie reagiere. Ich habe das gelernt. Ich gehe einmal im Monat beichten. Bald wieder dran. Und ich habe mich kennengelernt. Und ich weiß, in welchen Situationen ich wie reagiere. Und manchmal gelingt es mir sogar, in Situationen ruhig zu bleiben, wo ich früher die Zähne gezeigt hätte. Das ist interessant. Das ist ein Controlling. Und wisst ihr, wie das funktioniert? Wenn ich so einen Weg gehe, Punkt, aha, kleine Kurskorrektur und es geht weiter. Und da verändert sich was mit dem Gehen, mit der Zeit. Und bei uns in Hünfeld, wir haben ein Beichtzentrum, es kommen viele Leute zu uns auch zum Beichten, manchmal ganze Familien, Vater, Mutter und 3 Kinder. Erstens mal, das ist eine cool natürlich für die Kinder, dass sie sehen, der Vater geht auch in den Beichtstuhl. Ne? Das ist immer gut, ganz großartiges Vorbild. Aber ich bin überzeugt, dass in der Familie dann in den Tagen danach die Atmosphäre anders ist. Mir hat mal eine Mutter gesagt, wenn mein Mann beichten gegangen ist, da ist die Atmosphäre viel besser. Das ist richtig nett dann. Ja. So. Also offenbar, es wirkt. Das hat was mit diesem Controlling zu tun. Und das ist wichtig. Ja? Man kann das auch anders machen, indem man einmal im Jahr Exerzitien macht oder so Einkehrtage oder sowas oder mal eine Wallfahrt. Demnächst geht ja die Walldürnwallfahrt los. Das sind solche Momente für viele Menschen, wo sie einfach mal raus aus dem Alltag und dann mal gucken aufs Leben. Und das ist wichtig. Wir sind ja kein, also selbst unser Auto muss ja zum TÜV und braucht Ölwechsel und sowas. Wir Menschen auch. Unser TÜV heißt Beichtstuhl oder Exerzitien. Oder geistige Begleitung. Oder einen guten Freund, mit dem ich auch so über das reden kann, was mich berührt. Aber das ist wichtig.